Leben lernen.
Leben lernen? Wo und wie lernen wir leben?
Ein Podcast mit Elsbeth Kossmeier
und Benedikt Weingartner. Grüß dich, Benedikt.
Liebe Elsbeth, ich grüße dich.
Ich beschäftige mich schon länger mit diesen uralten Anforderungen an Unterricht, die bis heute gelten. Diese drei Adjektive: Unterricht muss grundsätzlich sein lebensnah, anschaulich, praxisorientiert oder handlungsorientiert. Und dann sehe ich auf der anderen Seite oder mache mir die Vorstellung, nur die Vorstellung einer Befragung von jungen Menschen, was werden die sagen, wenn ich ihnen das vor Augen halte? Weil ich ja eher das Feedback immer kriege, dass sie berieselt werden in der Schule, dass eigentlich nichts interessant ist. Das, was sie interessiert, ist ja jetzt, wenn sie das Handy nicht mehr verwenden dürfen, sowieso nicht mehr präsent in der Schule und so weiter und so weiter. Und wie kann das sein, Benedikt, dass Unterricht so wenig mitbringt an Aktualität, an betroffenmachend, das eigene Wesen betroffenmachend? Was rennt da schief?
Wenn du das so beschreibst und ich meine, die Praxisorientiertheit oder Lebensnahe, diese eben drei Adjektive, die du genannt hast, die treffen ja nicht nur auf den Unterricht und auf die Schule zu, sondern grundsätzlich allgemein. Wenn man diskutiert, wenn man etwas vermittelt oder erklärt, mir kommt da sehr schnell etwas in den Sinn, was sich so in meinem Hirn so eingeprägt hat, in meinem Studium, wenn es um die Textauslegung geht, um die Exegese und Texterklärung. Ah, ja. Und da gab es einfach immer ein wesentliches Stichwort: Sitz im Leben. Wo ist der Sitz im Leben? Wo ist der Bezug von diesem Text, egal wie alt er ist, wie ist der Bezug eben zur Lebensrealität? Genau das, was du eben aufgezählt hast mit diesen, oh, wie lebensnah ist er, wie anschaulich ist er, wie praxisorientiert ist er. Also das ist für mich einfach dieser zentrale Begriff: Sitz im Leben. Wo ist der Sitz im Leben? Und das ist so wirklich in mir drinnen. Manchmal habe ich es nicht so an Bedeutung gesehen oder vielleicht auch selbst nicht verstanden, aber es wird mir immer bewusster, dass diese Frage, was hat das mit mir zu tun, was hat das mit uns zu tun, wo ist der Sitz im Leben, dass diese Frage ganz, ganz zentral ist, auch im Verstehen.
Genau. Wir haben es ja sogar in den ganz neuen Matura-Verordnungen drinnen, da heißt es dann Relevanz. Schüler brauchen das Wissen um die Relevanz dessen, was sie da lernen. Ist eigentlich ein moderner Ausdruck genau für dasselbe, für den Sitz im Leben,
genau,
sozusagen. Und ich verstehe eigentlich nicht, warum das nicht geschieht. Ich meine, bei uns ist das ja bei uns beiden ein grundsätzliches Thema. Wenn wir über Unterricht sprechen, ist ja unser Lieblingswort die Auseinandersetzung. Ja? Dass man sich als Einzelwesen, egal ob man 10 ist oder 18 oder 6, dass man sich als Einzelwesen im eigenen System irgendwie damit auseinandersetzen muss, was lerne ich da, womit beschäftige ich mich und was heißt das für mich? Ich habe oft zu meinen Schülerinnen gesagt, was heißt das für dich als Schülerin, als von mir aus Tochter oder als jüngster Sohn oder was heißt es für dich als Christin oder Muslimin? Ich nehme jetzt die weibliche Form, aber natürlich ist die männliche mitgemeint, als Europäer, als Weltenbürger, was auch immer. Das heißt, ich habe ja ganz viele verschiedene Rollen in diesem Leben, so wie ich denke. Und das muss mir bewusst sein, was das Wissen, das da auf mich zukommt, mit mir irgendwie zu tun hat, damit ich dann mich darauf einstellen kann, mich auseinandersetzen kann, damit Schule wieder glaubwürdiger wird.
Ich meine, du hast ja das Thema vorgeschlagen und jetzt eben gerade eingeleitet. Und ich nehme an, da sind Bilder, Vorstellungen in deinem Kopf, die dich dazu motivieren, das zu thematisieren. Und es muss ja einen Grund haben, da musst du eine Beobachtung haben. Also ich frage mal direkt, hast du den Eindruck, dass eben Schule, das Unterricht, nicht lebensnahe, anschaulich und praxisorientiert ist?
Ich habe den Eindruck, ausgelöst, spiele ich wieder den Ball zurück zu dir, eine sehr interessante Aufnahme, die du mir zukommen hast lassen, wie 16-Jährige in ein Gespräch kommen. In dem Fall war es über Cybermobbing.
Mhm.
Und das war natürlich eine zeitlich sehr begrenzte Runde, wo du als Expert mit anderen Experten an eine Schule gegangen bist. Und das ist ja nicht ein normaler Unterricht, aber wenn ich an Unterricht dann denke, dann ist mir das so bewusst geworden, die Schülerinnen und Schüler sprechen so aus ihrem eigenen Umfeld, was sie halt sehen und denken. Ich habe bei keinem einzigen das Gefühl gehabt, darüber ist in der Schule schon einmal debattiert worden. Mhm. Darüber haben sie schon einmal an Hintergründen gearbeitet oder so. Ich meine, Cybermobbing steht vielleicht nicht im Lehrplan, aber es war für mich ein Symbol für hunderte andere Themen, mhm, wo wir die Schülerinnen und Schüler ins Leben entlassen und sie zwar dann vielleicht jetzt wissen, wie mir gestern mein Enkel erklärt hat, was ein Neunauge-Fisch im Meer alles kann und tut, aber wo sie ganz hilflos sind gegenüber den brennenden Themen und den Situationen, in denen sie sich bewegen, Tag für Tag.
Mhm.
Ob es da jetzt um Migration geht, ob es um Religionen geht, ob es um das Internet geht, um das Handy. Ich meine, jetzt nehmen sie es ihnen zwar weg während der Schulzeit, damit sozusagen der Unterricht ungestört, die Berieselung ungestört erfolgen kann.
Ja,
ja. Ja, aber sonst passiert wenig. Ja.
Ja, aber das ist genau der Punkt, nicht? Was wir natürlich schon in vielen, vielen Folgen besprochen haben, auch das Mitnehmen, das, wie lerne ich und wie bin ich dann auch da eingebunden und was hat das mit mir zu tun? Und ich merke das ja bei den Veranstaltungen, bei den EU-Jugenddialogen, die ich mache. Und ich achte darauf, natürlich können wir uns dorthin stellen und können erklären, wie die Institutionen funktionieren,
ja,
und was die EU alles tut in den unterschiedlichen Bereichen. Aber da ist die Frage nach dem Sitz im Leben, nach der,
genau,
Lebensrealität.
Was ist Europa für mich, hast du schon
ganz
genannt.
Richtig. Das ist so eine Standardfrage, die ich dann immer stelle und dann erstaunt bin, wie ratlos ich dann eigentlich angeschaut werde, wenn dann begonnen wird zu überlegen. Aber genau diese Fragen, und das spüre ich, wenn ich an Schulen bin, spüre ich das immer wieder, dass da scheinbar, und ich frage ja danach, diskutiert sie das im Unterricht, hat das irgendwo einen Platz, dieses und dieses Thema, die ja dann doch sehr aktuell sind. Und ich merke, das lässt sich jetzt natürlich nicht verallgemeinern, möchte auch niemandem Unrecht tun, es wird schon auch hoffentlich geben, aber grundsätzlich ist mein Eindruck tatsächlich der, dass eben fast nicht diskutiert wird, dass diese Fragestellung, was hat das mit dir zu tun, wo ist die Lebensrealität, diese persönliche Betroffenheit, die Übertragung, die Umsetzung auf meine Erfahrungs- oder meine Lebenswelt, dass das eine geringere Rolle spielt. Und, mhm, das hat aber eine Folge. weil wir sagen natürlich, ja, das diskutieren wir, darüber reden wir. Die Frage ist, auf welchem Niveau diskutieren wir, wie tauschen wir aus? Sind es Erfahrungswerte? Ist es ein Wissen, das mir jemand gesagt hat? Ist eine Meinung, die ich übernehme?
Oder tauschen wir Plattitüden aus?
Ja, okay, ich bin da, was Plattitüden anlangt, vorsichtig, weil einmal froh, also das, was du gehört hast, ist ja im Rahmen einer 90-minütigen Veranstaltung.
Ja,
das Cybermobbing war ein Randthema, aber ich habe es dann zugelassen. Ich habe dem 30 Minuten Raum gegeben mit Vor- und Nachgespräch und davon sind mehr als 15 Minuten, ich glaube sogar 20 Minuten, wo ich überhaupt nicht eingegriffen habe, sondern nur das Mikrofon herumgereicht habe und die SchülerInnen einfach ihre Statements habe machen lassen, was ich gefühlt habe, was einfach notwendig war, ohne dass, wie man dann sagt, man dann drüber fährt und seinen Sermon, sein Wissen und seine Aufklärung da bringt. Und das fand ich, auch alle Beteiligten haben das so erlebt, einfach ja, eine ganz wertvolle Erfahrung. Aber natürlich wissen wir, das ist nur der Anfang eines Diskussionsprozesses, weil im Prinzip ist es nur die Phase des Meinungsaustausches.
Also ich mag da so kurz aus der Erfahrung, auch aus meiner Erfahrung als Lehrerin sagen, es war sozusagen die Diskussion. Irgendwie so das fast einzige Methode, wie Schülerinnen und Schüler zu Wort kamen. Ja, die Methode der Diskussion. Und bis heute ist es das eigentlich an vielen Schulen so, aber viele Lehrerinnen und Lehrer halten das nur sehr kurz oder machen das nicht, weil es natürlich richtig ist, so die offene Diskussion braucht sehr, sehr viel Zeit und bringt dann im Endeffekt relativ wenig, wenn die Möglichkeiten, wie man jetzt auf das reagiert, was da herauskommt oder ob überhaupt etwas herauskommt aus so einer Diskussion, gegeben sind. Und was für mich damals auch sehr schwierig war, es reden immer dieselben und das sind nur wenige. Also hat sich da in der modernen Unterrichtsforschung sehr, sehr vieles entwickelt, wie man Schülerinnen und Schüler in die Auseinandersetzung bringen kann.
Ja, oder bringen könnte.
Bringen könnte. Unterschiedlichste Methoden. Und das, finde eben ich, wird die allerhöchste Zeit, dass so etwas einmal tatsächlich fix eingeführt wird, dass so etwas verpflichtend ist. Weil es sonst niemals zu einer Lebensnähe kommen kann.
Aber wenn ich nur ganz kurz bei diesem Beispiel mit der Diskussion,
ja,
wie Diskussion abläuft, Diskussion ist, oder dann im Unterricht, manche LehrerInnen sagen ja, zugelassen werden.
Genau.
Weil
das ist ein gutes Wort. Man erlaubt vielleicht, weil es die Stunde vor Weihnachten ist, heute dürft ihr mal diskutieren.
Genau.
Ich meine, ist es nicht schrecklich?
Ja, aber die Problematik, die ich da sehe, was wir da unter diskutieren verstehen, ist ja, du hast es eben insofern nett bezeichnet, wenn du von Plattitüden sprichst, weil der Beginn ist natürlich zuerst einmal, dass Meinungen einfach abgegeben werden, Statements gemacht werden, dass der eine sagt das, die andere sagt das, das ist mein Zugang oder meine Meinung. Es hat ja niemand die Möglichkeit zu erklären, warum, was ist der Hintergrund, wie kommt es dazu. Es ist umgekehrt auch nicht vorgesehen, nachzufragen, warum kannst du das sagen. Außer es kommt zu einer Kontroverse, dann passiert es natürlich, weil ich widerspreche dir, dann muss der andere sich vielleicht rechtfertigen oder erklären. Aber das wirklich zu bearbeiten, aufzugreifen auch mit diesem Meinungsbild zu arbeiten, das man sammelt. Das ist ja eigentlich so die Meinungscloud, die Wolke, die man da hat und einmal gesammelt hat und anschauen kann, was es denn an Pluralität, an Zugängen und Meinungen gibt. Und dann gehen wir Schritte weiter, nämlich in der Reflexion, in der Analyse, um dann vielleicht auch auf dem Weg des Einanderverstehens zu gehen oder vielleicht einer Konsensfindung, wie man das auch mit unterschiedlichen Zugängen so oder so sehen kann,
genau,
wo die Gefahren sind, wo die Möglichkeiten sind,
genau,
wo die Lösungen sind. Und dieser Prozess passiert da nicht. Okay, das sage ich als Moderator, wo ich mich sehr, sehr intensiv damit auseinandersetze, wie Moderation funktioniert, was meine Aufgabe ist, inwieweit, wo ich was steuern muss oder nicht oder achten muss. Und das passiert halt meiner Wahrnehmung nach in vielen Diskussionssettings, Formen eben nicht. Und wir sind schon damit zufrieden, dass es einfach eine kontroverse Auseinandersetzung, ein sich gegenseitig zuwerfen von Meinungen, Vorurteilen, Oberflächlichkeiten, Plattitüden, wie du sagst,
ja,
und vielleicht Unterstellungen, um zu provozieren und irgendwelche Behauptungen. Aber die Erwartung, daraus zu einem Diskurs, zu einem Austausch von Argumenten, gar nicht so sehr das Gegenüber überzeugen zu müssen, sondern sich zu erklären, zu vermitteln und gegenseitiges Verstehen anzustreben, ja, diese Beispiele sind sehr die Ausnahme.
Mir hat das gut gefallen, dass du jetzt auf deine Ausbildung als Moderator angespielt hast. Da ist mir nämlich eingefallen, ich musste im Rahmen der Ausbildung zur Schulentwicklungsberaterin einen Moderationskurs auch machen. Und da war ich ganz überrascht, was ich da gelernt habe. Und das finde ich einfach wirklich sehr empfehlenswert für jede Lehrerin und jeden Lehrer.
War das so unterschiedlich zu deiner pädagogischen Ausbildung?
Naja, es war einfach aus der Wirtschaft kommend eine Möglichkeit, wie man, die kam auch aus einer Firma, wie man die Gruppe in einer Firma.
Ja, wobei ich das jetzt nicht auf Wirtschaft beschränken
soll.
Ja?
Aber ich
das ist ein journalistisches Handeln.
Ja, aber ich habe dort zum Beispiel, weil ich zuerst von Methoden gesprochen habe. Ich habe zum Beispiel die Methode der Kartenmoderation gelernt oder ein Thema nach verschiedenen Prinzipien zu bearbeiten, dass jeder eigentlich eine zutiefst demokratische Art auch die ist, die gute Moderation, weil ja auf diese Weise jeder seine Stimme abgibt, selbst wenn es um so einfache Dinge wie Punktuationen dann geht, dass praktisch jeder 3 Punkte hat und die Wichtigkeit der 10 Themen, die sich jetzt herauskristallisiert haben, durch Punktevergabe andeuten kann. Also ich habe da einiges auch jenseits meiner zum Beispiel auch gestaltpädagogischen Ausbildung ganz klassisch dazugelernt und selbst
was
wenn man
sicher auch, was, darüber haben wir uns glaube ich schon mal ausgetauscht, themenzentrierte Interaktion, wie die Gruppe funktioniert,
ja,
da lernt man oder da gibt es genau auch diese Ansätze.
Ja, oder wie hat das geheißen, die SWOT-Analyse zum Beispiel, also von einem Thema, um das es geht, die Stärken, die Schwächen, die Optionen, die fällt mir jetzt nicht ein, dass 4. Da geht es irgendwie dann um mögliche Umsetzungsvorschläge. Das kann man mit einer Großgruppe durchführen. Das kann man sogar mit 100 Leuten durchführen. Also mit 25 in einer Klasse geht das gut und es kommt etwas heraus am Ende und verbleibt nicht bei dieser, jeder sagt seine Meinung. Ich finde, das Wichtigste, was ich als Schülerin lernen muss und als Schüler, dass meine Meinung sagen auch zusammenhängen muss mit Begründungen. Warum denke ich so? Wo kommt das her? Welche anderen Aspekte nehme ich wohl wahr? Was ist für mich persönlich ausschlaggebend? Und diese Fragen müssen gestellt werden. Die müssen jedem Einzelnen mit irgendeiner Methode, in irgendeiner Form auch gestellt werden, damit Menschen das lernen, was ja in der Kompetenzorientierung verlangt wird, unterschiedliche Perspektiven zu sehen und miteinander zu vergleichen, andere Ansichten anhören, hören zu können und sich damit auseinanderzusetzen. Also für alles, was uns so wichtig ist, was wir so uns so wünschen, dass Schule bietet, Kommunikationsfähigkeit, Demokratiefähigkeit. Und da sind wir jetzt noch gar nicht im fachlichen Bereich der einzelnen Themen, um die es geht, ist das so grundsätzlich bedeutsam. Und darum verstehe ich nicht, ich meine verstehen, Benedikt, ich weiß nicht, wie es bei dir jüngere Menschen auch noch so war, aber bei uns gab es immer diese Kritik, dass zum Beispiel ein Geschichteunterricht nie über 1914 hinausging, weil das dann schon gefährlich wurde. Immerhin sind ja, ich habe 69 maturiert, also meine Lehrerinnen und Lehrer waren natürlich auch Söhne und Töchter der Menschen, die in, zum Beispiel im NS-Regime gelebt haben. Und das war natürlich heikel. Aber ich hatte dann immerhin einen gleichaltrigen Kollegen, späteren Direktor, Geschichtelehrer, der war damals der Erste, der Tageszeitungen für die Schule abonnierte und mit der Tageszeitung seinen Geschichteunterricht begann. Mhm. Ja, das ist Lebensrealität. Was steht denn jetzt gerade an?
Du hast es angesprochen. Kompetenzorientierung, die Kompetenz jetzt in aller Munde.
Ja.
Auch schon, es nehmen es auch oft sehr in den Mund und unterstützen den Bundesminister für Bildung darin.
Ja.
Und weisen darauf hin, dass in den Lehrplänen eh drinnen steht. Aber Kompetenzorientierung ist ja so stark verwandt mit der lebensnahe.
Eben.
Mit dem Lebensnahesein, anschaulich sein und der Praxisorientierung, das hat genau damit zu tun.
Ja.
Und das beschreibt ja eigentlich, was man mit Kompetenz, nämlich auch der Anwendung von Kompetenzen, die man sich aneignet, es dann zu tun hat. Und das ist nicht eine Theorie, ein Halluzinieren, wie es dann die KI macht oder also so virtuell Darstellung von irgendwas erfunden, sondern es geht um die Realität, um unser Leben. Was hat das mit mir zu tun? Und wenn man jetzt den Unterricht oder Lernen insgesamt ansieht, dann kann man natürlich sagen, oder man hört das Argument ja oft, ja klar, das wirst du irgendwann einmal brauchen.
Ja,
also dieses Wissen oder diese Ausbildung. Oder natürlich dann in der Berufsbildung ist das konkreter, wenn du klare Handlungsvorgänge lernst, die du dann in gewissen Berufen halt auch so anwenden musst oder weil es zum Erfahrungsschatz gehört. Aber das Problem, vor allem in der Allgemeinbildung, ist ja das, dass der unmittelbare Anwendungsgrund oder die Möglichkeit ja nicht deutlich sichtbar ist, weil sehr viel an Wissen vermittelt wird, das sogenanntes Allgemeinwissen ist und man sich damit vertrösten will. Irgendwann wirst du es vielleicht brauchen.
Ja, aber das ist also schon ein ziemlicher Blödsinn, dieser Satz, ja, irgendwann wirst du es brauchen. Aber es ist genau das, was zum Beispiel so sehr gefordert wird und auch wissenschaftlich, also in den Lerntheorien erwiesen ist. Wenn du nicht selber einen Bezug kriegst zu den Inhalten, die du lernst, dann lernst du es nicht wirklich. Und darum ist das.
Oder verstehst es nicht.
Ja, wirklich. Und es geht nicht darum, wie mich einmal, es ist mir leider einmal passiert, dass eine Lehrergruppe diese Lebensnähe Forderung falsch verstanden hat und gemeint hat, ob sie vielleicht jetzt im Mathematikunterricht den Schülern beibringen sollen, wie man ein Knopfloch näht. Ja? Also das genau ist natürlich nicht damit gemeint, dass es jetzt heißt, ein Handwerk zu erlernen in der Schule, wenn wir in der allgemeinen, im Bereich der allgemeinen Bildung sind, den haben wir ja auch in den berufsbildenden Schulen und von der Volksschule an überall, dann geht es darum, einen Bezug herzustellen, ob das jetzt mit anderen Ländern zu tun hat oder mit der Biologie. Ich stehe ja als Mensch in dieser Welt und ich stehe als Kind schon mit meiner Geschichte, meinen Erfahrungen in dieser Welt. Und jeder Lerninhalt, der auf mich zukommt, muss einmal als allererstes von mir in meinem System als Mensch irgendwie überlegt werden. Er muss in mich eindringen sozusagen, sonst lerne ich es eh nicht. Und das wäre dieser Schritt, der gemacht werden muss. Und siehst du, wir reden von Kompetenzorientierung, Relevanz, von dem uralten, lebensnahe, anschaulich, praxisorientiert, noch ein bisschen blumiger lernen mit Hand, Herz und Hirn, wie die, ja, wie die Montessori-Schule, oder ich glaube, es kommt von der Montessori, gesagt hat. Wir finden immer neue Wörter, neue Begriffe, weil wir genau wissen, worum es gehen sollte in der Schule. Und es gelingt irgendwie trotzdem nicht. Das ist das Spannende. Es ist für mich das Unverständliche. Es wird immer wieder versucht, auf irgendeinem Weg Schule so zu verändern, dass Schülerinnen und Schüler gerne und erfolgreicher lernen. Aber ja, es gelingt irgendwie nicht.
Ja, ich frage mich die ganze Zeit, warum gelingt es nicht? Wo sind die Hürden dafür? Wo ist die Einschränkung oder wo ist das Hindernis dafür? Wir haben ja im Vorfeld unserer vorbereitenden Diskussion kurz auch gesprochen über Wissenschaftlichkeit und dass du gesagt hast, dass eigentlich so das Akzeptierte sind die naturwissenschaftlichen Erkenntnissen und die Naturwissenschaft, das Empirische, ist das Tragende. Mhm. Humanistisches kommt dazu gut, kurz oder andere Zugänge. Und das, denke ich, könnte vielleicht auch dahinter stehen, dass wir Wissensvermittlung halt tatsächlich als die wissenschaftlichen Erkenntnisse vermitteln, das, was an wissenschaftlichem Wissen da ist. Und natürlich ist das auch durchaus spannend, wenn ich, keine Ahnung, über die Antarktis etwas lerne, wo keiner von uns bisher dort war, sondern man sich auf Erkenntnisse, auf Faktenwissen und dann wissenschaftlich, naturwissenschaftliche Erforschungen. Das kann man übertragen. Und es ist in der Wissensvermittlung natürlich relativ, unter Anführungszeichen, einfach, das zu vermitteln. Wenn ich ausblende, was hat das mit der Lebensrealität zu tun? Und das kann ich in vielen, vielen Bereichen haben. Es wird halt dann etwas fragwürdig, wenn es tatsächlich Themen sind, die uns unmittelbar betreffen. Also wenn wir über die Antarktis reden, dann ist das weit von uns weg. Wir leben nicht dort, das ist nicht unsere Lebensrealität. Wenn wir in Biologie über den menschlichen Körper reden,
nicht so schwieriger.
Dann kommt es mir auch oft so vor, dieser Scherz mit den Langhanschen Inseln, kennst du den?
Nein.
Wo sind die Langhanschen Inseln? Und das ist keine Inselansammlung irgendwo im Indischen Ozean oder keine Ahnung wo, sondern im Körper heißen die Langhansche Inseln.
Sind im Ohr?
Nein, es sind, glaube ich, ich weiß jetzt gar nicht ganz genau, aber sie sind, glaube ich, im organischen Rumpf.
Aber du hast es einmal gelernt,
Langhansche Inseln. Ja, ich könnte das noch kurz jetzt checken. Aber was ich damit meine mit diesem Scherz, ist, dass man kann auch in Biologie über den Körper reden und redet wie über die Antarktis und es hat gar nichts mit mir zu tun.
Also ich habe da eine Theorie, Benedikt, eine These. Das möchte ich jetzt einmal versuchen auszusprechen. Die grundsätzliche Situation einer Lehrperson ist ja nicht so einfach, weil es ja darum geht, 25 Menschen sozusagen irgendwie auch im Zaum zu halten, ja, sie dazu zu bringen, dass sie das machen, was man als Lehrerin und Lehrer möchte, dass sie tun. Und das ist, glaube ich, für das Menschenwesen eine sehr schwierige Situation. Und es gibt diese These, wenn du zu viel von dir hergibst, dann schnappen sie dich. Und das halte ich auch für einen tiefer sitzenden Grund, dass die Lehrerin und der Lehrer auf keinen Fall als sozusagen menschliches Wesen mit Stärken und Schwächen und richtigen und falschen Ideen dastehen möchte. Mhm. Da habe ich schon viele Erfahrungen diesbezüglich gemacht. Und früher hat man so gesagt, das mag jetzt arg klingen, in einer psychologischen Ausbildung, Lehrerinnen und Lehrer, genauso manchmal wie Eltern, die gehen nicht aufs Klo, die machen solches. Also das ist kein Thema.
Die haben keine Grundbedürfnisse.
Genau. Und auch keinen Körper sozusagen. Mhm. Und mir war das immer so wichtig. Und ich habe auch gesehen, dass das schwierig ist, aber gleichzeitig auch unglaublich befreiend. Ich stehe vor meinen Schülerinnen und Schülern einfach als Frau mit, mache mich jetzt einmal viel jünger, wie ich halt in der Schule gestanden bin, sagen wir als Frau mit 40, als Frau, die Kinder hat, die geschieden ist, wie es dann auch war, die ringt, dass sie ihre Arbeitszeit gut macht und die auch mit der Gesellschaft auch durchaus öfter in problematischen Zwiespalten sich befindet und so. Und das dürfen die Schülerinnen und Schüler auch bemerken.
Ja, wobei da gibt es schon Streitigkeiten darüber. Viele Lehrkräfte würden sagen, nein, das ist privat, das bringe ich dahin nicht hinein. Das ist dann tatsächlich so.
Ja, ich habe nichts erzählt über mein Privatleben.
Ja, ja, aber das ist dann tatsächlich so, dass oft wirklich SchülerInnen mit Lehrpersonen, die sie lange kennen, mit die vielleicht sogar Klassenvorstand ist und gar nicht wissen, wie viele Kinder die Lehrkraft hat. Ja.
Naja,
ich wollte immer nur dazwischen.
Aber gibst du mir nicht recht mit dieser Angst?
Doch, doch, ich gebe dir total recht. Ich mache nur kurz einen Einschub. Ich habe nachgeschaut, Langerhans-Inseln heißen die.
Na geh diese, du bist aber auch da, so, das ist doch wurscht.
Nein, das ist schon wichtig, weil es hat vielleicht jetzt gleich jemand gegoogelt und sie heißen nicht so Langhansche Inseln, aber da merkt man auch wieder, wenn man gar nicht gewusst hat, woher das kommt, weil der Herr Langerhans die entdeckt oder erfunden und bezeichnet hat und das sind Zellenansammlungen in der Bauchspeicheldrüse. Aber zurück zu dem Persönlichen. Okay, man kann schon drüber streiten, inwieweit ist es notwendig. Ich möchte jetzt nicht unbedingt die Kosmeier als Lehrerin haben und die erzählt mir dann tagtäglich, das gibt es auch als Extrem, wie schwierig es gerade mit ihren Kindern war.
Aber lieber Benedikt, meiner Erfahrung nach, tun das eher jene Lehrerinnen und Lehrer, die ganz stark damit zu tun haben, dass sie ihre Autorität wahren können und um dann ein bisschen an Spaß hineinzubringen, erzählen sie dann, was das Hunderl in der Früh gemacht hat oder ein Kind oder so. Also die professionelle Haltung, die wollte ich betonen. Nicht, dass die Schüler meine Privatgeschichte wissen. Ich habe ihnen nicht erzählt, von meinen Eheproblemen oder sonstigen Dingen. Aber
weil du jetzt, Entschuldigung, musst
du. Ja, du lachst jetzt gerade.
Nein, ich lache gerade, weil ich denke an Nichten von mir, die eine Lehrerin hatten. Und die hatte ihr Leben, war privates Leben, war sehr fokussiert auf ihre Katze. Und die viel von ihrer Katze geredet hat und dann auch in der Katzensprache mit den Schülern geredet hat.
Na super.
Nämlich da Miau.
Ja? Ja.
Und wenn es dann zu laut war in der Klasse, hat sie Miau gemacht. Ja? Und da habe ich jetzt deswegen lachen müssen, weil da genau das passiert ist, dass das Private hinein, die ganzen Katzengeschichten und das Miau, und die Lehrerin wurde halt zur Miau, die wurde dann nicht mehr ernst genommen.
Und das bestätigt ja die These, und die dann falsch ausgelegt wird, zeig dich den Schülerinnen ja nicht, wie du wirklich bist, sonst fressen sie dich auf.
Okay.
So, das ist ja, das habe ich immer wieder bemerkt.
Aber kommen wir gerade ein bisschen weiter weg von unserem ursprünglichen
Thema? Nein, also ich nicht, weil ich denke, ich habe mehr Mut, lebensnahe zu unterrichten, lebensnahe Themen aufzugreifen.
Auch wenn du auch persönlich wirst, wenn du deine Lebenserfahrung dann ja auch teilst, oder?
Ja, wenn ich nicht diese innere Barrikade aufbaue, dass ich eine non-touchable Person bin, sondern dass ich einfach ein Mensch bin, ja, die so authentisch, wir haben schon so viel gesprochen über die Notwendigkeit, authentisch sein zu können. Und ich finde das also ganz, ganz wichtig. Demgegenüber steht ja, darauf haben sich diese Typen, von denen ich zuerst gesprochen habe, alle berufen, auf das haben sie sich alle berufen. Wir sind verpflichtet, Lehrerinnen und Lehrer sind verpflichtet zu einem wertfreien Unterricht. Damit ist aber gemeint, dass man nicht Propaganda machen darf in der Schule für irgendeine Partei oder eine Institution oder sonst etwas. Aber natürlich bin ich niemals wertfrei, weil wenn ich überhaupt nie Gefühle zulasse, dann vermittle ich den Wert, dass Gefühle keinen Platz haben dürfen. Zum Beispiel. Ja? Das heißt, ich bin nie wertfrei. Nie. Und das muss man sich auch einmal zergehen lassen im Mund und schlucken. Das ist einfach so, weil alles seine Auswirkungen hat, wie immer ich bin als Lehrerin. 25 Leute oder 30 schauen mich an, schauen, wie ich ausschaue, was ich tue, wie ich tue, welche Macken ich habe. Es ist so. Ja? Und da gibt es keine Wertfreiheit. Aber natürlich, habe ich eh zuerst gesagt, ich darf sie nicht manipulieren.
Ich komme auf das Beispiel mit dem Polarforschen zurück.
Ja.
Weil es für mich ein schön anschauliches Bild ist. Und ich habe es ja vorher so gemeint, man lernt etwas über den Polarkreis, ja, ohne dass wir jemals dort waren. Und man lernt wissenschaftliche Erkenntnisse. Wie haben wir diese Erkenntnisse? Und ich habe vor kurzem eben ein Interview mit einem Polarforscher gehört, der sein Leben dem Polarkreis und den Nord- und den Südpol gewidmet hat. Und ich habe mich beobachtet, natürlich sind die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die Fakten, das, was man da weiß und wie das mit der Erde zusammenhängt und. Aber ein hängen geblieben ist bei mir von diesem Interview und interessiert hat mich auch, wie seine Erlebnisse, seine Erfahrungen auf der Expedition war. Weil das natürlich Expeditionen mit unglaublicher Herausforderung sind. Und das fand ich interessant. Und das zeigt aber, dass ich jetzt über den Polar und die Polarforschung auch Unterschiedliches lernen kann. Ich kann dort die Lebensnähe, die mir jetzt zum Beispiel in diesem Interview der Polarforscher vermittelt hat, einschließen und dadurch verstehe ich das vielleicht viel besser, weil ich dann die Lebensumstände, wie es dort ist, ja, oder dass dort eben dann kein Tag und Nacht gibt und so weiter. Und das fand ich dann faszinierend. Und das ist die Lebensnähe.
Ja.
Und das ist ja auch in der Vermittlung von Wissen und im Unterricht letztendlich eben auch die Frage, wo sind diese Aspekte, die eben diesen Sitz im Leben, die Lebensnähe, das Anschaulichsein und die Praxisorientierung.
Ja.
Und die gibt es eigentlich überall. Und ich finde auch die Ausreden von vielen Lehrkräften einfach banal, die sagen, das gibt's nicht. Das ist ja auch dann meistens die Entschuldigung, da gibt es ja nicht den unmittelbaren Lebensbezug.
Wenn man sich, oder ich beziehe mich gern auf die Schweizer Didaktiker, weil die das so schön niedergeschrieben haben, dass ich diesbezüglich auch selber meine, es geht ja nicht um das Entweder-Oder, sondern das Lebensnahe, das Wissen um die Relevanz dessen, was ich da lerne, für mich als jungen Menschen und so weiter, ist ja das ganz, ganz notwendige, also für das Gehirn notwendige Vehikel, um Fachwissen mir anzueignen. Sonst bleibt ja das Fachwissen an der Grenze meines Wesens hängen. Da kann ich es natürlich bei der Prüfung abliefern, aber es tangiert mich niemals und ich merke es mir auch nicht auf die Dauer. Und darum geht's. Das wird immer falsch verstanden. Für viele Lehrer sagen, für diese Kinkerlitzchen, wie dass ich die Schülerinnen frage, was möchtest du, was interessiert dich am meisten, wenn du von einem Polarforscher hörst und auf dich da schreib drei Dinge auf, die dich da persönlich beschäftigen. Und dann kriegen wir schon in der Klasse wieder 10, 15 Themen.
Ja, ja. Oder ich frage zum Beispiel, planen wir gemeinsam eine Polarexpedition? Was haben wir zu berücksichtigen? Und
ja,
da kommst du auch an viele Fakten, die Realität haben, die Auswirkungen haben. Und das ist auch die Wissensvermittlung. Ja. Und
was
die schließt es ein, aber es hat diesen Bezug.
Man kann es auch nennen, sozusagen die singuläre Dimension allen Lernens. Mhm. Ja, weil es hat immer auch irgendeinen Einfluss auf mich selber, egal ob das jetzt Mathematik, Deutsch, Englisch, Geografie, Biologie und so ist. Es ist für jedes Fach geltend. Und das zunächst herauszufinden beziehungsweise überhaupt einmal anzunehmen, dass das so ist, ist einfach so die ganz wichtige Basis, dass Lernen im Sinne von nachhaltig, erfolgreich, benutzbar, anwendbar überhaupt stattfinden kann. Und darum ist es egal, ob man es jetzt lebensnahe nennt, oder Relevanz oder Hand und Herz und Hirn, es ist einfach die Grundlage. Und ich verstehe es nicht, warum das nicht viel mehr in die Tat umgesetzt wird. Ich kann mir es nur mit der Angst von Lehrern erklären. Eine Ausrede ist, so wie du zuerst gesagt hast, ja, aber in meinem Fach geht das nicht. Und die Hauptausrede ist, da komme ich ja mit dem Stoff nicht zusammen.
Ja, das ist eine ganz wichtige Ausrede, ja.
Aber die ist natürlich, wenn man es gescheit macht, ist es eine völlig falsche Ausrede. Ich bin nie mit dem Stoff nicht zusammengekommen und da kenne ich viele andere, die auch so unterrichten oder unterrichtet haben, wo das auch so war. Ja, und gerade in Zeiten der Kompetenzorientierungsanforderung geht es ja nicht mehr um die Inhalte, dass die alle vermittelt werden, sondern um die Kompetenzen, die erworben werden. Ja, und wenn ich nicht, meinetwegen, so deutlich ist es halt in solchen Fächern wie Geografie und Wirtschaftskunde, ja, wenn ich glaube, ich muss alle Länder einmal gelernt haben und alle Flüsse in einem Land sagen können, Das ist nicht kompetenzorientiert, aber kompetenzorientiert wäre, dass ich mir halt vorstellen kann, welche Arten von Landschaften haben welchen Einfluss auf die Menschen.
Ja, da gibt es so viele Dimensionen.
Und tausend Dimensionen.
An dem fehlt es nicht.
Na, genau, an dem fehlt es nicht. Also kann ich ruhig.
Ich muss sie zulassen, ich muss sie entdecken und ich muss sie thematisieren.
Ja, und ich muss Faktenwissen einmal zur Seite stellen zuerst, weil ich muss als Erster wissen, was ist die Kernidee, was muss ich da begriffen haben, wenn ich über Klimazonen rede? Was muss ich da zuerst, was ist da das Wichtige, was jeder einzelne Mensch einmal für sich gefühlt haben möchte oder lernen kann?
Aber siehst du, da sprichst du ja gerade jetzt eben auch den pädagogischen Ansatz an.
Ja.
Also auch so, wie ich es gelernt habe oder eigentlich dann umsetzen hätte sollen und wie es die Leitfäden und alles das, was wir in der Pädagogik vermittelt bekommen. Und ich tue es jetzt auch etwas auf den Punkt und überzeichnet darstellen. Aber man macht eine Unterrichtsplanung oder eben diese Wissensvermittlung. Man plant, wie man Wissen vermittelt. Und das Spannende ist das, die Frage nach der Kompetenzorientierung, die kam dann in der Analyse. Also man hat eine, ich sage jetzt nur so klassisch, eine Unterrichtsplanung gemacht, eben diese Wissensvermittlung, was machst du in der Stunde, welche Methoden setzt du ein, welche Medien, wie machst du einen lebendigen Unterricht? Aber, und das ist jetzt mein Eindruck, ich möchte auch nicht Unrecht tun, ich weiß schon, dass es anders vermittelt wird. Bei mir ist es so hängen geblieben. Ich hoffe, dass es heute in der pädagogischen Ausbildung ganz anders ist. Aber die Frage nach der Kompetenzorientierung müsste ja auch ganz am Anfang kommen.
Natürlich.
Und nicht dann zum Schluss, wenn ich dann reflektiere, was habe ich erreicht? Und dann ist ein Punkt, wie ist es mit den Kompetenzzielen? Die Frage, und das betrifft eben ganz genau auch diese Lebensorientiertheit und Praxisorientiertheit, diese Fragestellung nach der Kompetenz, nach der Kompetenzvermittlung, muss ganz am Anfang kommen.
Ja, und sie muss die Frage ersetzen, oder den Satz ersetzen, den aber tausende Lehrerinnen und Lehrer jeden Tag oder auch miteinander austauschen. Was mache ich in der fünften Klasse heute? Was mache ich? Und da kannst du wirklich ganz vielen Lehrerinnen zuhören. Was machst denn du gerade in der sechsten? Also das ist
ja, ich kenne diese Sätze auch.
Sicher. Ja. Die Frage müsste ersetzt werden durch: Woran werden meine Lernenden heute arbeiten? Was werden sie tun? Worüber werden sie nachdenken? Was werden sie recherchieren?
Aber hört ihr gerade selber zu? Ich meine, der Schwenk auf das Wir ist schon einmal gut, ja? Aber wenn du das im Konferenzzimmer sagst, dann wirst du schon schief angeschaut.
Natürlich, das habe ich ja erlebt. Ja. Natürlich. Aber genau darüber arbeiten wir jetzt schon fast 2 Jahre, Benedikt, du und ich. Das ist Lehrerorientierung, die wir haben. Ja. Was macht Lehrerin? Sie denkt sich zu Hause schöne Sätze aus, ja, oder sie sagt, das Beispiel verwende ich gerne, ja, jetzt geht es um, von mir aus in Deutsch, eine Erörterung, da nehme ich das Thema vom Moped, das ist sehr interessant, ja, Moped fahren mit 16, ja oder nein und so. Aber vielleicht geht den Schülerinnen und Schülern dieses Thema total vorbei, weil das ist kein Thema für heute 16-Jährige. Was hindert die Lehrerin daran zu sagen, schreib oder entwickle mit deiner Nachbarin 3 Themen, wo ihr sagt, das interessiert mich, darüber möchte ich nachdenken und die Vor- und Nachteile abwägen. Dann kriegst du die Themen von den Kindern heraus oder von den Jugendlichen heraus. Ja, weil so wird das ja nur eine Blamage, wenn ich glaube, heute bin ich sehr modern. Ja, das kann sehr in die Hose gehen.
Ich gestehe es dir zu, aber es kann in die Hose gehen, ganz richtig.
Ja.
Ja. Und es ist natürlich auch die nächste Hürde, ist die, und das ist auch oft eine Entschuldigung, die dann von Lehrkräften dazukommt. Meine SchülerInnen haben ja dann keine Vorschläge.
Ja, das ist ein berechtigtes Argument, weil wenn du zum Beispiel als Lehrerin und Lehrer eine Klasse am ärgsten ist, wenn sie schon 16 sind und du übernimmst sie, dann haben die weder Fragen noch Vorschläge noch Ideen. Das stimmt,
weil sie nie gefragt wurden.
Das haben sie ja nicht gelernt. Und ich habe das am eigenen Leib auch erlebt. Es dauerte oft 2, 3 Monate, bis ich ein gewisses Auftauen bemerkte, dass sich jemand auch etwas zu sagen traute, zu fragen traute. Und du siehst das ja auch bei deinen Jugenddialogen, wie schwierig es ist, dass die einen Diskussionsbeitrag überhaupt liefern.
Das ist der Punkt.
Das siehst du ja
und
selber.
Ich habe das oft auch schon mit Lehrkräften auch diskutiert, wo einfach auch die Frage, wo lernt man auch im Unterricht? Also ich habe da auch große Zustimmung gekriegt, nämlich seine Fragen, seine Statements zu formulieren, sich das klar zu machen, sich zu erklären. Der nächste Schritt natürlich auch zu argumentieren. Und genauso verhält es sich mit der Präsentation. Also wir haben zwar heute alle technischen Mittel und fantastisch, ich höre dann manche, die einfach sagen oder ein Augenmerk drauf legen, wie toll ist die PowerPoint-Präsentation und sich verlieren in den minimalsten Dingen mit Animationen und so weiter,
ja,
aber nicht in der Lage sind, ihr Thema, ihre Fragestellung entsprechend zu präsentieren und vor allem die Zuhörenden, also eigentlich die Mitschüler, zu interessieren.
Ja, insofern gibt es wieder zwei, finde ich, jetzt zwei Vorschläge. Einerseits müsste diese Art von Unterricht, die sich am Lernenden orientiert, in der ersten Klasse Grundschule beginnen. Und zweitens müsste diese Art des Unterrichtens institutionalisiert sein und natürlich auch in der Ausbildung als fixer Bestandteil von Unterricht auch gelehrt werden. Ja, wenn ich denke, ich habe so ein Erlebnis gehabt einer zu betreuenden Junglehrerin, die bei mir das Praktikum gemacht hat. Und ich habe mir da verschiedene Methoden überlegt für eine Auseinandersetzung mit dem Vormärz, 19. Jahrhundert. Und dann habe ich sie nachher gefragt, was sie jetzt da hält. Und sie hat gesagt, na, ich habe auf gar nichts aufpassen können, weil ich habe nur interessiert. Ich habe das nicht gewusst vom Vormärz und so. Ich war nur an den Inhalten interessiert. Schön, ja. Aber sie hat auch nicht gelernt, Methoden zu analysieren, sich verschiedene Methoden zu überlegen, nachzudenken, was passiert denn da, wenn kein Lehrervortrag ist? Welche Fragen wurden denn da gestellt? Ja, weil es gibt ja auch hier viele, wie soll ich sagen, auch Irrtümer bei einem Unterricht, der Lernende einbezieht. Ja, da kann man ja auch vieles falsch machen. Das muss man einfach lernen und immer wieder und durchführen und hereinfallen und scheitern. Ja? Der Frontalunterricht scheitert ja auch immer wieder, nur erfährt das der Lehrer selten.
Ja. Naja. Du hast es vorher kurz angesprochen, ich glaube mit der Subjektisierung. Und das bringt mich schon in die Richtung auch zu dem Gedanken, dass Kompetenzorientierung oder diese Lebensrealität dann auch jeden einschließt. Weil jeder hat seine Lebensrealität.
Ja.
Alle, die vor dir sitzen, haben eine Lebensrealität und darauf gilt es, das runterzubrechen. und auch anzusprechen und zu aktivieren, weil wahrscheinlich gibt es dann unterschiedliche Levels
Natürlich.
Von Wissensstand und auch vielleicht der Reflexion, aber in die Lebensrealität von jedem einzelnen Menschen, wie immer sie sich dann gestaltet, die muss aktiviert werden.
Und da muss ich auch noch kurz hineingrätschen. Das ist ja auch ein wunderbarer Vorteil von einem Unterricht, wo Schülerinnen ihre eigenen Ideen sagen können, ihre eigenen Ansichten. Es verschwimmen dann die Unterschiede zwischen den Guten und den Schlechten, den sogenannten. Ja? Weil auch einer, der kognitiv eher schwächer ist und eher schlechtere Noten hat, hat zum Beispiel zu einem anstehenden Thema, von mir aus über Islam und Christentum oder wurscht, ich habe jetzt ein brisantes genommen, aber es gibt auch weniger brisante, hat da seine oder ihre Idee und die wird ernst genommen, die wird zusammengetan mit den Ähnlichen und dann kriegen wir Gemeinsamkeiten heraus und die unterschiedlichen Ansichten, die wir dann besprechen. Und das halte ich auch für einen sehr großen Vorteil einer lernerorientierten Unterrichtsweise, dass dieses du bist ein schlechter und du bist ein guter Schüler oder Schülerin einfach ein wenig weniger sichtbar wird.
Und man kann ergänzen zu den Begrifflichkeiten, die wir verwendet haben, nämlich andere ähnliche Formulierungen, wo es dann darum geht, zum Beispiel erfahrungsbezogen, erlebnisorientiert,
ja, genau,
um diese Aktivierung mit der eigenen Erfahrung, auch im Lernen mit der eigenen Erfahrung zu haben. Und eben das Anschauliche kann natürlich dann auch problemorientiert sein und letztendlich auch wieder gefürchtet zur fächerübergreifenden Problemorientierung, ja, um das zusammenzubringen.
Die Projektarbeit fängt auch beim Ich an. Es geht nicht anders. Ja? Also das Lernen beim Ich anfangen muss, das gilt es einmal zu begreifen.
Wird das in der Bildungspolitik debattiert?
Na, mir fehlt der Diskurs. Es wird zwar über Kompetenzorientierung gesprochen und natürlich.
Aber auch an der Oberfläche, dass man da nicht genau erklärt, was man damit meint.
Genau.
Und das wäre der Strang, womit man Kompetenzorientierung eigentlich erklären könnte.
Weil wenn man genauer nachliest, was Kompetenzorientierung heißt, dann heißt das natürlich auch selbstverantwortetes Lernen, heißt Fähigkeit auszutauschen, zusammenzuarbeiten, etwas anzuwenden. Also genau das alles macht dann die Kompetenzorientierung aus, aber das wird auch zu wenig aufgedröselt und diskutiert. Und darum mögen es auch die Lehrer nicht, weil sie da gar nicht wissen, was sie da tun sollen.
Elsbeth, wir versuchen zumindest in unseren Gesprächen doch dann, so gut es geht, lebensnahe, anschaulich und auch praxisorientiert zu sein. Ich danke dir für das Gespräch.
Danke, lieber Benedikt.